Uns wird ja einerseits der Vorwurf gemacht, total ideologisch zu sein und auf der anderen Seite jeden Kompromiss mitzugehen. Und irgendwas davon muss ja stimmen. Wir dachten immer, wenn wir schlecht in der Schule sind, wenn wir eine schlechte Note geschrieben haben, dass wir dadurch dann abgeschoben werden. Du hast zwar sozusagen vernünftigen Haushalt, aber deine Straßen sind marode und deine Schule stinkt leider.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Ideen und Visionen. Ich bin Jan Schippmann und heute rede ich mit Aminata Touré. Sie ist bei den Grünen. Sie ist stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Sie ist dort Sozialministerin und das alles mit nur 31 Jahren. Und ich möchte von ihr wissen, wie würde sie dieses Land verändern, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnte? Das klären wir heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Moin und herzlich willkommen, Aminata Touré.
Hallo.
Wir müssen direkt mal über den Zustand Ihrer Partei sprechen. Sie ahnen es. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung haben beide Vorsitzenden vor 2 Tagen hingeschmissen. Die Grüne Jugend hat ebenfalls hingeschmissen und der Vorstand ist sogar aus der Partei ausgetreten. Fallen die Grünen gerade auseinander?
Nein.
Sicher?
Ja, sehr sicher. Also ich glaube, dass man das auch unterteilen muss. Die Tatsache, dass der Grüne Jugendbundesvorstand zurückgetreten ist und gesagt hat, wir gründen hier jetzt eine eigene Parteibewegung, was auch immer, ist ihr gutes Recht und ist für die eine Entscheidung, weil sie mit dem Programm der Partei nicht mehr können. Und der Rücktritt des Bundesvorstands der Grünen, der Partei von Ricarda Lang und auch mit Noripur ist ja nicht, dass sie sagen, wir verabschieden uns von der Partei. Ganz im Gegenteil, ich saß mit beiden gestern zusammen in einer Runde und da geht es eher darum, sich die Frage zu stellen, wie können wir uns vernünftig aufstellen für die Zukunft.
Also die beiden wird man wiedersehen in naher Zukunft?
Die sind ja beide auch noch Bundestagsabgeordnete. Also Klar. Die sind ja nicht raus aus der Partei oder bei den Grünen oder sonst was und haben gesagt, ich möchte mit dem Laden nichts mehr zu tun haben, sondern sie haben, weil viele Wahlen verloren worden sind und weil viele Menschen auch ein Stück weit ein Vertrauen in uns verloren haben, jetzt eine Konsequenz gezogen. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied zu dem, was der Grüne Jugendvorstand gemacht hat, zu sagen, wir verlassen die Partei. Das sind zwar unterschiedliche Sachen aus meiner Perspektive.
Man muss sagen, ja, das ist ein konsequenter Schritt. Sieht man auch in der Politik in der Form nicht mehr so häufig mittlerweile. Die Europawahl ist nicht gut gelaufen, mehrere Landtagswahlen sind nicht gut gelaufen, aber hat das an Ricarda Lang und Omid Noripur gelegen?
Ich würde nicht sagen, dass das ausschließlich an denen gelegen hat, aber das ist ja ganz oft so, wenn man eine Führungskraft ist, dass man sich schon im Klaren darüber sein muss, dass wenn Fehler passieren, die man auch nicht verhindern konnte, dass es auch was mit einem selbst zu tun hat. Wir sind als Grüne so aufgestellt, dass wir ganz oft im Duo unterwegs sind. Wir haben 2 Spitzenleute in unserem Regierungsteam mit Robert und Annalena. Wir haben 2 Spitzenleute als Parteivorstände mit Ricarda und Omid und 2 Fraktionsvorsitzende mit Katharina und Britta. So, und das heißt, das sind alles Führungspersonen und alle gemeinsam müssen sich immer die Frage stellen, ist man gut aufgestellt oder nicht.
Was wäre denn jetzt das Best-Case-Szenario von der Auswirkung von diesem Umbruch?
Wir haben vor 6 Jahren, als Robert und Annalena unsere Bundesvorsitzende geworden sind, eine ganz krasse Energie in der Partei gehabt und aber auch in der Gesellschaft, dass viele Leute das gut fanden. Das ist ein anderer Typ Politiker und Politikerin da ist, dass wir Themen wie Klimaschutz und auch soziale Gerechtigkeit und Antidiskriminierung nach vorne gestellt haben. Und ich glaube, dass mit der Regierungsverantwortung ein Stück weit sichtbar wurde, okay, die gehen ganz schön viele Kompromisse ein. Und wofür stehen die eigentlich? Mhm. So, und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns ein Stück weit wieder zurückerkämpfen müssen, dass wir Leuten deutlich erklären können, wofür wir im Kern stehen, wofür, was unsere Ziele sind und dass wir aber trotzdem, anders als in diesem Podcast, nicht alleine regieren und deswegen natürlich Kompromisse immer notwendig sind und manche Leute haben sich vielleicht auch manchmal die Frage gestellt, ob wir so viele Kompromisse eingegangen sind bis zur Unkenntlichkeit und ich glaube nicht, dass wir das bis zur Unkenntlichkeit gemacht haben, dass wir vieles richtig mitentschieden haben in der Zeit, aber andere Sachen vielleicht auch nicht. Und diesen Konflikt, diesen Streit, diese Orientierung, die müssen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder gewinnen.
Also auch so ein bisschen so einen Punkt zu schaffen, dass man sagt, okay, hier ist jetzt eine Linie gezogen und ab jetzt arbeiten wir uns wieder auch stärker ein Profil raus, weil ich habe das Gefühl, früher war es halt einfach die Umwelt- und Klimapolitik halt einfach, das ist der Markenkern gewesen. Und obwohl die Klimakrise ist ja nicht weg, im Gegenteil, ja. Man sieht gerade Hochwasser überall auf der Welt. Trotzdem scheint es die Menschen weniger zu interessieren, gerade als noch vor 5 Jahren, als beispielsweise bei der Europawahl die Grünen komplett abgeräumt haben. Ja. Ist da ein bisschen der Markenkern flöten gegangen, den man sich jetzt irgendwie neu sortieren muss?
Ich weiß noch, dass meine Kollegin von mir aus Schleswig-Holstein gesagt hat, ihr freut euch alle und ihr denkt alle, das wird alles ganz großartig, wenn wir als Grüne auf Bundesebene wieder regieren. In den Ländern haben wir ja und regieren klar. Wir ja in vielen Bundesländern, aber wir haben ja lange Zeit im Bund nicht mehr regiert und alle haben sich das so vorgestellt, wir regieren dann mit in einer Koalition und alle werden das total großartig finden. Aber die Realität ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen bedeutet nicht nur Spiel, Spaß und Freude und alle finden das total großartig, das was klar, man macht, ja. Sondern in was für eine Situation ist diese Ampel auch reingelaufen. Wir hatten eine Situation, dass jahrelang Sachen nicht angepackt worden sind und sie sich unfassbar viel vorgenommen haben. Ich habe bei den Koalitionsverhandlungen ja mitverhandelt und weiß, mit was für einer Energie man da reingegangen ist und gedacht hat, jetzt endlich vorbei mit GroKo und jetzt wir starten. So, man hatte dann den Ausbruch des Ukraine-Krieges, man hat die Inflation gehabt, man hat so viele Fragen auf einmal bearbeiten müssen, man hat dann sich dazu entschieden, wir müssen unser Militär stärken, wir sind nicht gut genug aufgestellt, so viele Fragen zeitgleich und das entschuldigt nicht, dass man sich seitdem irgendwie gefühlt tagtäglich öffentlich gestritten hat und die Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben, sich das reinzuziehen, aber ich will nur sagen, ich glaube, das kann ich zumindest für den Teil der Ampelkoalition, den ich persönlich kenne und das sind die Grünen, sagen, dass das Leute sind, die Überzeugungstäter sind. So. Und dass man sich die Frage stellt, okay, machen wir jetzt mit bei dem öffentlichen Streit, damit wir nicht immer wieder Idiot wirken? Oder machen wir nicht mit? Aber niemand honoriert das am Ende des Tages, wenn du nicht mitmachst und die Konfrontationslinie zeichnest. Das ist schon einfach eine schwierige Koalition und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal nicht besser. Und das ist total frustrierend, weil die ganzen Herausforderungen total riesig sind. Und das Thema Klima ist nicht weniger wichtig geworden, aber ich glaube, auch bei vielen Menschen ist eine hohe Frustration. Kriegt man es überhaupt gelöst, das Problem? Bei dem Bild, das viele in der Politik abgeben, glaube ich.
Ein großes Problem für die Grünen ist ja auch, dass anscheinend junge Menschen nicht mehr in der Form erreicht werden, wie noch vor, ja, nicht nur 5 Jahren bei Europawahl, sondern auch schon bei der Bundestagswahl. Da waren die Grünen mit der FDP zusammen bei den Erstwählenden die Nummer 1. Ja. Und jetzt gerade schmieren sie da wahnsinnig ab. Und wenn man jetzt sieht, dass die grüne Jugend gerade quasi zerbricht, da steigen Leute aus der Partei aus, wenn man es überspitzt sagt, kann man sagen, sie erreichen nicht mehr die eigene Jugendorganisation. Wie wollen sie jetzt die jungen Menschen erreichen?
Ja, das ist scheiße und das sind genau die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und ich glaube, dass niemand wirklich die Antwort gerade parat hat. Ansonsten würde man sie ja geben. Wenn man wüsste, warum man gerade in so einer Misere ist und wie man das besser machen kann, würde man es einfach machen. Man hat ja kein Interesse daran, dass die Umfragewerte abschmieren, dass man aus Landtagen fliegt, dass man aus Regierungen fliegt, dass man nicht mehr bei der Jugend ankommt und so weiter. Ich bin nur kein Typ, der jetzt sozusagen verzagt und sagt, das war es jetzt mit der Partei. So, kann es jetzt aufgeben, sondern muss mal kurz auf Pause drücken und sich die Frage stellen, wie kriegt man das anders organisiert? Und jetzt geben ganz viele dann die Antwort darauf, wir müssen irgendwie frecher auf TikTok auftreten. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, in solchen Räumen aufzutauchen. Ich glaube, wir haben als Partei viel zu lange diskutiert, ob wir es machen sollten oder nicht. Wenn Leute da sind, dann müssen wir auch da sein und müssen ein Angebot schaffen. Aber ich glaube, junge Menschen sind auch nicht so unterkomplex, wie man manchmal tut. So, ich mache hier ein funky TikTok und dann wählen alle grün. So funktioniert das halt auch nicht. So. Ja. Sondern der Punkt ist ja einfach, gebe ich Antworten auf die politischen Fragen, die mich beschäftigen. Und da ist eine Jugend auch divers. So, ja. Es war auch voll. Wo wir bei jungen Leuten ganz weit hoch im Kurs waren, haben wir trotzdem nicht konservative Jugendliche erreicht. So, also, aber wenn man niemanden mehr erreicht, ist komplett daneben so. Und deswegen ist das eine Frage, mit der wir uns noch viel besser auseinandersetzen müssen und gucken müssen, was wir damals besser gemacht haben als heute.
Sind Sie enttäuscht vom Verhalten der grünen Jugend gerade? Ich meine, das ist ja ein Bärendienst, den Sie gerade erweisen, würde man im Fußball sagen.
Nö, ich finde, das klingt auch so.
Also wenn man so eine Situation zu sagen, hier sprichwörtlich einfach mit rückwärts mit dem Mittelfinger rausgehen, so in einer Krisensituation?
Ich weiß nicht, das Gefühl habe ich gar nicht. Und es wäre auch so, als wäre ich so ein Elternteil von denen. So, ich bin total enttäuscht von ihnen, bin ich nicht. Ist eure Entscheidung, das so zu machen. Einige von denen kenne ich ja auch persönlich und finde, dass das gute Leute sind. Und ich finde, es steht auch jedem zu, in so einer Demokratie zu sagen, das ist jetzt nicht mehr der Laden, in dem ich bin. So, ich glaube schon, dass sie die Strukturen dieser Partei oder Jugendorganisation genutzt haben, um einen neuen Aufschlag zu machen. Das ist eine Stilfrage.
Das machen sie ja gerade auch noch ein Interview nach dem anderen über ihre neue Bewegung, die sie gründen wollen.
Genau, und das ist eine Stilfrage. Frage, die man unterschiedlich bewerten kann und ob man das selber so machen würde. Ich persönlich würde es nicht so machen, aber ist am Ende des Tages auch egal, ob ich es so machen würde oder nicht, weil die haben es jetzt so gemacht und so ist es. Aber was noch viel spannender ist aus meiner Perspektive, ist ganz, 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 ganz viele Menschen, die bei der Grünen Jugend aktiv sind oder auch nicht mehr aktiv sind, aber durch diesen Raum politisiert worden sind, haben so ein bisschen so eine Gegenbewegung online gestartet und so Bilder hochgeladen, Videos hochgeladen, warum sie bei der Grünen Jugend bleiben. Auch das kann wieder dazu führen, dass man sich die Frage stellt, okay, wer sind wir eigentlich? Also ich persönlich bin aber auch keine Pessimistin. So, ich bin immer so, dass ich glaube, sowas kann auch einfach sich nochmal dazu führen, dass man sich nochmal so zurechtrüttelt.
Ein neuer Impuls quasi,
genau,
so ein bisschen.
So.
Es gibt ja jetzt, wenn man überlegt, okay, was ist ja schon so ein bisschen Mutmaßung, wo gehen die Grünen jetzt hin? Gehen die zurück wieder zu linken Ursprüngen oder wenn die jetzt so richtig Mitte-Partei anschlussfähig, was wäre ihr Wunsch da? Von der Aussicht?
Also wir haben uns immer als Mitte-Links-Partei verstanden und ich glaube, dass diese Flanke offen ist. So, und dass das strategisch eine gute Entscheidung wäre, sich dort zu positionieren.
Also ein bisschen weiter wieder nach links gehen.
Genau, so. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das richtig ist. Wirklich an allererster Stelle aus einer strategischen Abwägung. Mhm. Ich empfinde die SPD nicht als links. Ich empfinde sie als Mitte konservativ und ich empfinde die CDU als konservativ. Und die Linke ist leider nicht mehr so relevant in dem politischen Spektrum. Der BSW ist für mich alles nur nicht links. Und von daher glaube ich, dass da schon auch ein gesellschaftliches Bedürfnis ist danach. Ehrlicherweise darüber hinausgehend, was ich spannend finde in vielen anderen Ländern auch, ist, dass man viel eher so eine soziale, ökologische Partei hat. So, und das ist ja eigentlich der Anspruch, den wir auch haben. Und das ist das, was mir persönlich unfassbar wichtig ist, dass man diese beiden zentralen gesellschaftlichen Fragen zusammenbindet und dafür auch gewählt wird und gesehen wird. So, und ich bin ja jemand, ich bin nicht aus der Öko-Bewegung zu den Grünen gekommen, sondern aus diesen ganzen sozialen, migrationspolitischen, Antidiskriminierungsthemen. So, und diese Fragen neben klimapolitischen, ökologischen Fragen nebeneinander bestehen zu lassen und auch verknüpft zu sehen, so das ist mein Wunsch.
Da würde aber auch jeder aus der Linken sagen, jo, nehme ich.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und deswegen glaube ich, sozusagen für viele ist inzwischen der Begriff links ein totales Schreckgespenst geworden. Und dass man sich denkt, so wenn man links ist, dann ist man nicht regierungsfähig.
Hat so. Ja eine gewisse Partei über Jahre hinweg zumindest Ansätze geliefert, warum das so ist.
Genau, und das glaube ich ist aber, wenn man sozusagen im Ursprünglichen darüber nachdenkt, worum geht's eigentlich, dann geht es für mich um Gerechtigkeitsfragen. Es geht um Teile der Gesellschaft, die sonst nicht repräsentiert sind und nicht gesehen werden und die vielleicht nicht so zentral in den politischen Entscheidungen sind, die stärker in den Fokus zu nehmen. So.
Wenn man jetzt mal auf die politische Landschaft schaut, es vergeht momentan kaum eine Woche, in der Markus Söder nicht in irgendeiner Talkshow, in irgendeinem Bierzelt oder auf irgendeinem Insta-Post sagt, mit mir kein Schwarz-Grün. Und auch ein Friedrich Merz hat sich, wenn auch vorsichtiger, distanziert von einer schwarz-grünen Zusammenarbeit. Jetzt regieren sie in Schleswig-Holstein in einer schwarz-grünen Koalition und man kann sagen, das auch ziemlich erfolgreich, auch wenn man auf die Umfragen schaut. Wie nehmen sie diesen anti-grünen Überbietungswettbewerb war.
Ich finde das peinlich und zwar wirklich, weil das verantwortungslos ist. Und das nicht nur, weil ich selbst eine Grüne bin und verantwortungsvolle Politik mache, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen in anderen Bundesländern, sondern weil es so brandgefährlich ist, so zu tun, als würde eine andere demokratische Partei nur, weil sie eine sehr lange Zeit sehr erfolgreich war mit dem Kurs, den sie gefahren ist, weil das gehört ja ehrlicherweise auch zu der aktuellen Situation, die wir haben als Grüne, dass man uns auch zum Hauptgegner gemacht hat, weil wir so erfolgreich waren, weil so viele Menschen überzeugt davon waren, dass wir gut davor sind.
Dann Aber wenn es eine Anspielung auf das Merz-Zitat war, der hat gesagt, Hauptgegner in der Regierung. Das wird immer falsch zitiert.
Mir geht es gar nicht um diese direkten Zitate, sondern mir geht es darum, dass man uns politisch dazu auserkoren hat, weil man gesehen hat, okay, das ist sozusagen so eine Erfolgswelle, die da war. Und dass man deswegen auch sehr hart auf uns reagiert hat. Und dann, wie gesagt, haben wir noch 15.000 andere Fehler gemacht und das gehört auch mit dazu. Aber ich glaube, dass es total gefährlich ist. Und mit Blick auf Thüringen, was in den letzten Tagen dort abging, sieht man doch, was es bedeutet, wenn nicht ausreichend demokratische Parteien bzw. Fraktionen dann vertreten sind. Und einfach nur, um einen minimalen politischen Vorteil zu haben als demokratische Partei wie die CSU oder dann auch Teile in der CDU dann zu sagen, mit den Grünen kann man nicht regieren und das ist alles total furchtbar mit denen. Ich glaube, dass man in einer Zeit ist, in der es darum geht, die demokratischen Grundfesten zu verteidigen. Ich komme gerade aus dem Bundesrat. Da haben wir das Bundesverfassungsgericht als Länder durch eine Initiative gestärkt für Zeiten, in denen möglicherweise Verfassungsfeinde in der Regierung sein sollten. Und zeitgleich solche Filme zu schieben und zu sagen, mit den Grünen kann man nicht regieren und die sind das allerletzte, einfach nur, weil ich 3 Prozentpunkte mehr haben möchte. Ich muss sagen, das ist ein politischer Stil, der wird einem teuer zu stehen kommen. So, und das kann man nicht bringen.
Vor allen Dingen, wenn man gerade, also ich habe das Gefühl, momentan hat der Hass auf Grüne Hochkonjunktur quasi so. Also die AfD klammert wieder mal aus, aber wenn man schon sieht, irgendwie, okay, Teile der CDU, CSU, das BSW und auch Teile der FDP hauen mit dem Knüppel seit Monaten auf die Grünen. Wie kommt das bei Ihnen an? Also ich meine, Sie kriegen sicherlich auch Feedback aus der Gesellschaft.
Ja, das, was man merkt, ist natürlich, dass viele Menschen in der Bevölkerung das dann auch glauben. Die glauben dann ganz oft, dass all die Geschichten, die nicht zwangsläufig stimmen, dass wir das wirklich sind. Und ich glaube, wir haben es als Grüne nicht geschafft, eine Gegenstrategie dazu entwickeln, bei diesen wirklich plumpen Lügen. Ich sage nicht bei den inhaltlichen Punkten, die man falsch findet. Ich finde, es ist total wichtig, in einem demokratischen Wettbewerb zu sagen, das finde ich bei der Partei nicht richtig und auch bei den Grünen nicht richtig und da haben die sich irgendwie falsch aufgestellt. Aber uns wird ja einerseits der Vorwurf gemacht, total ideologisch zu sein und auf der anderen Seite jeden Kompromiss mitzugehen und irgendwas davon muss ja stimmen. So. Und das ist sozusagen eine Geschichte, die sich durchträgt und da, wo wir, glaube ich, selber es auch nicht mehr schaffen, die eigene Deutungshoheit darüber zu haben, wer wir sind, warum wir bestimmte Kompromisse mitmachen und wo wir vielleicht auch einen falschen Kompromiss mit eingegangen sind. So, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben und wir denken, glaube ich, immer, wenn man einfach gut erzogen auftritt, dann wird es das schon richten. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie tauche ich halt auf bei so einer Schulhofschlägerei. So, bin ich da unterwegs und sage, bitte schubs mich nicht oder schubs dich zurück. Das ist jetzt kein Plädoyer für Gewalt oder so.
Aber ich meine, Selbstverteidigung ist jetzt auch
genau
nicht,
die Frage
ist nichts
von,
Schlechtes. Ne?
Wie trete ich auf und lasse ich mich die ganze Zeit irgendwie mit dem Joghurt im Rucksack schubsen oder nicht? So, das ist einfach so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss, glaube ich.
Wenn man mal weggeht von den ganzen Sachen wie Grün damit Deutschland zerstört, hin zu generell, wie empfänglich ist denn die eigene Politik? Haben Sie Verständnis dafür, dass Menschen in Krisenzeiten, wo sie merken, okay, es wird alles teurer, ich komme nicht mehr klar im Leben, weniger empfänglich für progressive Politik sind?
Total.
Ja?
Ich kann das total nachvollziehen, dass man Angst darum hat. Und da haben wir selber, und das ist das, was ich meine mit, ich würde mir eine sozial-ökologische Ausrichtung unserer Partei, und zwar im gleichen Gleichgewicht sozusagen wünschen und erwarte ich auch, weil man, glaube ich, aus einer bestimmten Perspektive, und ich merke das ja in meiner eigenen Partei an ganz vielen Stellen selbst, wenn ich auf dem Parteitag bin und wenn man Themen diskutiert, man hat da die Klimafreaks so, die die ganze Zeit sagen, das ist die oberste Priorität, alles andere ist nachgeordnet und dann hast du möglicherweise auf der anderen Seite die sozialpolitisch unterwegs sind und die sagen, das ist das Zentrale und der Rest ist nachrangig und ich glaube, beide Erzählungen stimmen nicht, so weil Leute haben Angst darum, was es für mich bedeutet, wenn dies oder das teurer wird und was das sozusagen bedeutet. Und auf der anderen Seite müssen wir immer wieder deutlich machen, dass eine Klimakrise bedeutet, dass nicht nur alles teurer wird und alles irgendwie zerstört wird, sondern dass wir auch keine Zukunft haben. Aber ich glaube, wir müssen zeitgleich Antworten dazu finden. Also sozusagen die Erwartungshaltung an die Bevölkerung zu richten und zu formulieren, erstmal die Krise lösen und danach kümmern wir uns um 15. Das funktioniert nicht und das tun wir in unserer Realpolitik auch nicht, aber der Eindruck ist da. Und ich glaube, die Frage ist, wie kommen wir weg von dem Eindruck, dass uns sozialpolitische Fragen egal sind. Das denken die Leute von uns.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber wenn man überlegt, okay, man nimmt die beiden Säulen, Klimapolitik und Sozialpolitik. Kann man das überhaupt in Einklang bringen mit einer staatspolitischen Verantwortung, wenn es jetzt gerade um Außenpolitik geht, das Militär stärken. Wir sind in einer Situation, wo Russland wirklich ein unberechenbarer Faktor ist gerade. Man muss auf alles vorbereitet sein. Und dass man sagt, irgendwie, okay, wir müssen jetzt einfach darauf vorbereitet sein, aber viele, glaube ich, irgendwie, die Grünen jetzt wählen, sagen, okay, aber früher waren die doch Friedenspartei und jetzt ist das Geld fürs Militär da. Wie kriegt man diese soziale Frage, die Klimafrage und aber auch diese geopolitische Frage unter einen Hut?
Also ich glaube, erstmal haben wir ja gerade auch eine Situation, in der wir ja eine außenpolitische Verantwortung tragen durch Annalena Baerbock. Und wir haben aber auch jemanden, der eine klimapolitische Verantwortung trägt mit unserem Wirtschafts- und Klimaminister. Das heißt, wir versuchen es im Alltag tatsächlich so zu machen. Ob es so ankommt, ist eine Entscheidung und Bewertung, die andere treffen müssen. Aber ich glaube, was man unterscheiden muss, sind zwei Sachen. wie stelle ich mich als Partei auf? Und da muss ich zu allen Fragen eine Antwort haben. Ja. Das geht gar nicht anders. Von Kita-Politik bis zu Rentenpolitik, Klima, ne, alle Fragen muss ich sozusagen beantworten können. Und trotzdem brauche ich ein Profil. Ich muss ja erkennbar sein und die Leute müssen ja wissen, warum wähle ich euch? So, und da sage ich, eine Fokussierung auf soziale und ökologische Fragen ist etwas, was ich für richtig halten würde und was etwas ist, was andere Parteien nicht vorzuweisen haben und da, wo wir eine Expertise und eine Glaubwürdigkeit eigentlich haben. Wenn ich in Regierungsverantwortung bin, dann geht es um mehr als mich als Partei. Da muss ich von A bis Z jede Frage beantworten. Und da muss ich mich um Außenpolitik kümmern, da muss ich mich um innere Sicherheit kümmern, da muss ich mich um Klimaschutz kümmern, da muss ich mich um ökologische Fragen kümmern, da muss ich mich um Wohnungsbaupolitik, also all das. So eine Profilierung bedeutet nicht, andere Themen beiseite zu packen, aber deutlich zu machen, das ist das, was du bekommst.
Also das ist quasi der Markenkern. Genau. Quasi. Für Leute, die den Podi hier zum ersten Mal hören, wir machen das ja hier auch, um mehr über die Menschen zu erfahren und die Beweggründe, warum sie in die Politik gegangen sind. Und deshalb fragen wir zum Einstieg in den fachlichen Teil der Folge immer nach einem Zitat, das die persönliche Vision am besten widerspiegelt. Und Sie haben uns ein längeres Zitat mitgebracht.
Welches? Auf Englisch.
Auf Englisch, das können
wir. Von James Baldwin. You always told me it takes time. It's taken my father's time, my mother's time, my uncle's time, my brother's time and my sister's time. My nieces and my nephew's time. How much time do you want for your progress?
Was verbinden Sie mit dem Zitat?
Dass einerseits Veränderung sehr viel Zeit bedeutet und dass es einerseits okay ist und auf der anderen Seite, dass es nicht nur eine Phrase sein darf. Mhm. Also weil manchmal, wenn man Leute damit zufriedenstellen, ja, Veränderung dauert halt einfach. Ich meine, James Baldwin ist ein schwarzer Mann aus den USA, Bürgerrechtler, Dichter, Literat, all das, der über die Ungerechtigkeit von schwarzen Menschen gesprochen hat und der darauf ja abzielt, dass man generationenlang Leuten erzählt, es wird sich für euch als schwarze Menschen in dieser Gesellschaft verändern. Mhm. So, und das ist okay, wenn es irgendwie ein bisschen Zeit braucht, aber ehrlicherweise haben das jetzt so viele Vorfahren von mir gehört, wie lange dauert es noch? Mhm. Und das richtet er natürlich ganz dezidiert an die weiße Mehrheitsgesellschaft, die ihm diese Geschichte immer wieder erzählt hat. Und von daher verbinde ich damit, es ist richtig, ungeduldig zu sein. Und auf der anderen Seite gehöre ich trotzdem zu den Menschen, die davon genervt sind, wenn Leute erwarten, dass Veränderung innerhalb von 3 Tagen stattfindet. Also das ist sozusagen beides.
It takes time. Also, mhm. Sie sind aber selber ein gutes Beispiel dafür, dass Progress ja möglich ist. Sie sind die erste Afrodeutsche und gleichzeitig die jüngste Ministerin Deutschlands. Inwiefern begreifen Sie sich selber in der Vorbildrolle?
Natürlich hoffe ich und ich glaube auch, dass ich das an vielen Stellen bin. Und trotzdem gibt es eine Sache für mich, die man nicht verwechseln darf. Und das ist, dass nur weil ich an der Position bin, an der ich bin, deswegen systematische Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten deswegen nicht weg sind. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man immer nicht verwechseln darf. So nach dem Motto, okay, da haben wir da jetzt einen und dann ist doch alles gut. Und
vor allem, was wollt ihr denn noch?
Genau, was will man denn noch? Ich glaube, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, dann hat man den Punkt erreicht, der mich zufriedenstellen würde. Und nicht, wenn man noch eine Besonderheit ist.
But it takes time. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen in die erste Maßnahme rein.
Nachdem Asylbewerbende in Deutschland angekommen sind, stellt sich für die meisten erst einmal die Frage, was jetzt? Studien zeigen, ein Großteil der Geflüchteten würde am liebsten sofort eine Arbeit aufnehmen. Das verbietet aber aktuell die Gesetzeslage. Erst nach Monaten, in einigen Fällen sogar Jahren, können Geflüchtete uneingeschränkt Jobs annehmen. Dabei ist der Kontakt mit Menschen im Job einer der wichtigsten Faktoren für eine gelungene Integration. Und durch den demografischen Wandel werden Arbeitskräfte auf Dauer dringend benötigt.
Bevor wir über die erste Maßnahme sprechen, müssen wir einmal kurz über Ihre persönliche Biografie reden. 1992 sind Ihre Eltern aus Mali nach Deutschland geflohen, nach Neumünster in Schleswig-Holstein. Da sind Sie auch geboren, 1992 im gleichen Jahr, und sind die ersten Jahre in einer Sammelunterkunft für Geflüchtete aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
Eigentlich eine ganz schöne, wenn ich ehrlich bin. Also, weil da waren einfach super viele Kids in meinem Alter und auch älter und wir waren irgendwie so eine Community waren wir. Und trotzdem weiß ich natürlich, weil wie gesagt, ich bin da geboren und ich kannte es halt nicht anders, wusste man natürlich trotzdem auch, dass man so ein bisschen anders ist als der Rest des Viertels, in dem man aufgewachsen ist, weil Leute das einfach von außen noch einem gesagt haben, so einen beleidigt haben oder an der Kasse mit Essensmarken, wenn man damit sozusagen bezahlt hat, dass es einfach sichtbar war, ne, dass man irgendwie nicht wie der normale Teil der Gesellschaft ist. Und von daher sind das schon so Sachen, die wahrscheinlich nicht so schön und nicht so gut waren. Und vor allem meine Eltern und die älter waren, haben das, glaube ich, noch viel krasser wahrgenommen. Und erst im Laufe der Zeit merkt man dann, okay, wie unterschiedlich das Leben dann doch für einen ist.
Sie haben ja gesagt, dass Ihre Familie einen, Zitat, Teufelskreis des Psychoterrors durchlaufen musste, weil sie sich von Duldung zu Duldung hangeln musste, jahrelang. Immer in der Angst, auch abgeschoben zu werden. Mhm. Was hat das damals mit der Familie gemacht?
Naja, also das sind ganz aktive Erinnerungen, die ich habe. Und da waren wir dann schon älter, da waren wir schon in einer weiterführenden Schule. Das stimmte inhaltlich zwar nicht, aber wir dachten immer, wenn wir schlecht in der Schule sind, wenn wir eine schlechte Note geschrieben haben, dass wir dadurch dann abgeschoben werden konnten.
Ach krass.
Weil das haben unsere Eltern uns auch nie gesagt, aber ich glaube, wir haben einfach so diesen Druck verspürt, gut sein zu müssen, um bleiben zu dürfen und dass das unser Beitrag sein kann als Mädels. Also wir sind vier Geschwister, vier Schwestern, um bleiben zu können. So, und ich glaube, als ich dann 13 war, haben wir dann die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt. Davor hatte man dann schon auch einen gefestigten Aufenthalt, also unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und so. Das heißt, das gab dann schon ein paar Jahre, wo man so wusste, okay, das geht jetzt in Richtung Staatsbürgerschaft. Aber bevor man in dieser Phase war, war es halt so, ich habe das meine Mutter irgendwann mal gefragt, so dass man teilweise dann Aufenthaltshilfe für 2 Wochen hatte. Und es dann hieß, eventuell musst du dann zurück in ein Land, das du nicht kennst. So. Und von daher sind das natürlich alles Themen, die mich sehr persönlich, aber auch politisch geprägt haben. Und das sind natürlich Erfahrungswerte, die ich versuche auch in meinem politischen Alltag, ich bin jetzt Integrationsministerin in Schleswig-Holstein, mit einfließen zu lassen. Was macht das eigentlich vor allem auch mit Kids? So.
Also man hatte in der Schule so diese inhärente Angst, ich muss gut genug sein.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja was sich wahrscheinlich keiner vorstellen kann, wenn man nicht in so einer Situation war, oder?
Total. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus dem, gegebenenfalls abgeschoben werden zu können und aber auch, wenn man natürlich als schwarze Familie aufwächst, dass man konsequent unterschätzt wird, intellektuell nicht für fähig gehalten wird, Dinge zu durchleuchten wie andere, obwohl meine Eltern, das gehört zur Geschichte eben auch dazu, ich komme aus einer akademischen Familie, aber diese Zuschreibung war für viele total fremd, weil die sind doch aus einer Flüchtlingsfamilie und dann können die doch nicht irgendwie einen Wert auf Bildung legen und so weiter. Aber so war das halt so, das war für meine Eltern immer wichtig und auch wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man nicht so mit uns umgehen können, aber ich will damit nur sagen, allein schon diese Schere im Kopf für viele Menschen, akademisch und schwarz zu sein, ist ein Widerspruch so oder ein Wert auf Bildung zu legen. Und so war das aber immer. Und ich glaube, das war so eine Mischung aus all dem. So.
Reden wir mal über Ihre erste Maßnahme. Mhm. Geflüchtete Menschen von Tag 1 an in Arbeit zu bringen. Mhm. Wie ging es denn damals Ihren Eltern? Wie lange durften die nicht arbeiten?
Also ihre Abschlüsse wurden eigentlich basically nie anerkannt.
So. Nie.
Und das, was dann irgendwann anerkannt worden ist, ist sozusagen, dass sozusagen ihre Abschlüsse als Abitur anerkannt worden sind. So konnte dann zum Beispiel meine Mutter dann auch eine Weiterbildung machen. Aber die haben eigentlich immer nur Helfertätigkeiten gemacht. Und deswegen ist das durchaus auch eine biografische Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich versuche jetzt in meinen politischen Alltag zu übersetzen, dass ich der Überzeugung bin und das nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern auch durch Gespräche und durch Erhebungen und Studien. Sie haben das ja zu Beginn auch gesagt, Menschen wollen arbeiten. Und warum wollen sie arbeiten? Sie wollen arbeiten, weil man dann eigenständig sein kann und nicht auf staatliche Hilfe angewiesen ist und auch nicht aufstocken muss beispielsweise und dass man eine Perspektive und eine Zukunft hat. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gesellschaft, in der Fachkräfte und Arbeitskräfte gebraucht werden. Also, und auf der anderen Seite führen wir eine migrationspolitische Debatte, die nur auf Abschottung konzentriert ist und führen eine Debatte, bei der wir die ganze Zeit der Überzeugung sind, Millionen Fachkräfte haben ein Rieseninteresse, aus dem Ausland nach Deutschland zu kommen. Und die Realität ist halt nicht so ganz so. Und auf der anderen Seite haben wir Geflüchtete, die da sind und die jeden Tag fragen, kann ich vielleicht mal anfangen zu arbeiten hier? So, und das Gute daran ist, und deswegen übernehme ich gerne Verantwortung und deswegen bin ich froh, Ministerin in Schleswig-Holstein sein zu können. Ich bin zuständig für 7 Erstaufnahmeeinrichtungen, die wir im Land haben. Da sind über 4000 Leute, Stand heute, in den Unterkünften. Davon haben wir einen Großteil, der wird bleiben dürfen. So, und dann haben wir einen Teil von denen, die werden nicht bleiben dürfen. Die werden dann höchstwahrscheinlich, weil das geltende Asylrecht ihnen keine Bleibeperspektive ermöglicht, wieder zurückgeführt werden. So, aber bei dem Großteil der Menschen wissen wir, die werden in Deutschland bleiben. Und die aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus zu unterstützen, zu gucken, was kannst du eigentlich, was kannst du gegebenenfalls noch nicht, aber willst gerne eine Ausbildung machen oder ein Studium machen oder welche Interessen hast du? Das haben wir jetzt bei 2 von 7 Erstaufnahmeeinrichtungen, scannen wir das jetzt regelmäßig bei jeder Person, die da sozusagen eine Bleibeperspektive hat.
So ein Pilotprojekt?
Genau, ein Pilotprojekt. Mhm. Dann haben wir jetzt das Jobcenter bei uns in den Erstaufnahmeeinrichtungen auch mit drin sitzen, sodass die Leute, die im Schnitt 3 Monate in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind, das ist zum Glück nicht mehr so wie früher, da wo man irgendwie jahrelang da drin war, aber in den Erstaufnahmeeinrichtungen, bevor ich dann in die Fläche verteilt werde, bereiten wir die Leute jetzt darauf vor, dass sie mit einer Jobperspektive verteilt werden, also die Erwachsenen dann. Ne? Und das versuchen wir zu machen, weil es beidseitiges Interesse gibt von den Geflüchteten selbst und von Unternehmen und Betrieben.
Die aktuelle Rechtslage ist ja sehr unterschiedlich. Je nach Bleibetitel ist es, manchmal kann man nach 3 Monaten schon erste Tätigkeiten annehmen, aber manchmal auch tatsächlich jahrelang in bestimmten Berufen nicht arbeiten.
Ja.
Wenn jetzt Leute vom quasi, ich komme an, brauche vielleicht noch irgendwie ein paar Tage, um mich zu gewöhnen, aber keine Ahnung, nach 2 Wochen denkt man sich, jo, ich würde jetzt eigentlich gerne mal was machen. Mhm. Was würde das für einen konkreten Unterschied zur jetzigen Situation machen?
Wir haben das so organisiert, dass wir gesagt haben, guckt euch doch schon bestimmte, also es gibt Betriebe und Unternehmen, die Lust haben, Menschen schon mal ein Praktikum zu vermitteln, dass man schon mal reinschnuppern kann in den Bereich, dass wir auch Erstorientierungskurse in den Erstaufnahmeeinrichtungen anbieten, also dass ich schon die ersten sprachlichen Kenntnisse habe. Also dass man diese ganze Zeit, in der man wartet, in der man einfach nur wartet und nicht weiß, was passiert, nutzt, um sich auf das neue Leben vorzubereiten, das vor einem wartet, weil ich glaube, auch das ist etwas, was viele sich nicht vorstellen können. Da kommen Leute, die haben eine heftige Fluchtroute hinter sich, haben traumatische Erlebnisse, kommen dann an und wissen noch nicht, wohin führt mich die Reise. So, und bei bestimmten Gruppen und Menschen weiß man, die haben höchstwahrscheinlich eine gute Bleibeperspektive. Da sind die immer noch im Asylverfahren. Und wenn das positiv, eine Tendenz positiv entschieden wird, nutzt die Zeit, um dich vorzubereiten. Weil in den Gesprächen, die ich mit Menschen führe, ist, dass die sagen, ich habe so viel in meinem Kopf und wenn ich abgelenkt werden könnte, dadurch, dass ich mich auf mein neues Leben vorbereiten kann, ich will einen Beitrag leisten, ich will hier Teil der Gesellschaft sein. Und was eben auch wichtig ist, und das haben Sie eben gerade angesprochen, wir haben durchaus komplexe und komplizierte Gesetze. Mhm. Es gab aber viele Vereinfachungen in den letzten Jahren. Das muss man tatsächlich festhalten in Deutschland, dass das besser geworden ist. Immer noch nicht so, dass ich denke, das ist alles super optimal, aber ganz anders als vor 30 Jahren, als meine Eltern hergekommen sind. Absolute Hölle, ist sukzessive besser geworden. Immer noch nicht so, dass man sagt, ist alles super easy going. Aber das, was wir teilweise immer noch haben, ist, wir haben eine vereinfachtere gesetzliche Grundlage. Aber dann ganz viele Brüche im Behördlichen und Unterlagen und Anerkennungsverfahren. Das ist die absolut größte Hölle. Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, das muss man brutal angehen und vereinfachen und verschnellern.
Also das ist aktuell das größte Problem.
Genau. Also die Anerkennungsverfahren ist eins der größten Probleme, die wir haben. Wir gucken in Schleswig-Holstein gerade, wie wir das optimieren können. Da gibt es ein paar bundesgesetzliche Regeln, aber wir können auch im Land ganz viele Dinge tun. Und alles, was wir selbst tun können, müssen wir selbst machen. Alles, wo wir den Bund brauchen, müssen wir dann halt an den Bund adressieren.
Ich hatte vor ein paar Wochen Gespräche mit Murat Al-Halak, der ist von der FDP. Der hat auch eine Fluchtgeschichte. Die Eltern sind mit ihm aus dem Irak gekommen, als er 11 war. Und er hat halt auch eine ähnliche Maßnahme mitgebracht, hat gesagt, ich wünsche mir für die Menschen, die noch nicht arbeiten können, ein verpflichtendes Form von Ehrenamt oder so, aus der Motivation heraus, dass man dann nicht zu den Menschen geht, die eh dann Arabisch sprechen oder halt die Sprache, die man halt einfach schon kann, sondern weil das einfach auch einen integrativen Faktor hat, dass man die Integration fördern kann. Ist das auch ein zentraler Punkt?
Also ich glaube, dass man Menschen eigentlich viel eher darauf vorbereiten sollte, das, was sie konkret dann machen. Ein Ehrenamt ist ja etwas, was ich nebenbei mache. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Vorbereitung auf mein konkretes Leben, Arbeit aufzunehmen, die Sprache zu erlernen und so weiter, einfach super viel wichtiger ist. Wir haben so eine Paralleldebatte auf einmal aufgemacht in Deutschland. Mhm. Das war ja vor ein paar Monaten so, dass man dann gesagt hat, die müssen jetzt auch mal alle was tun, ohne darüber nachzudenken, dass wir es gesetzlich und politisch jahrelang und jahrzehntelang verhindert haben. Und das sind so Momente, die mich richtig sauer machen, weil man Leuten was vormacht. Also weil man dann sagt, so ja, was machen die alle eigentlich? Die sind alle faul und haben keinen Bock, irgendwas zu machen. Da wo man sagt, warte mal ganz kurz, wir haben hier teilweise Arbeitsverbote gehabt, die waren jahrelang. Wir haben hier irgendwie teilweise Leuten nicht ermöglicht, an Sprachkursen teilzunehmen. Und das sind jetzt Verbesserungen, die tatsächlich diese Ampel, die sehr verschrien ist, aber wirklich auf den Weg gebracht hat, dass die Sprachkurse vom Bund gefördert geöffnet werden. Es gibt immer noch nicht genügend Sprachkurse und Lehrkräfte, das ist nochmal eine andere Baustelle, aber ich will sagen, die gesetzlichen Grundlagen sind dafür geschaffen. Man hat die Arbeitsverbote reduziert, dass man nach 3 Monaten schon eigentlich Arbeit aufnehmen kann. Das sind positive Sachen und ich glaube, wir sind jetzt sozusagen in den Bundesländern in der Pflicht zu gucken, dass man das schnell umsetzen kann. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern wir sind ja vor Ort und machen das praktisch dann mit den Kommunen gemeinsam. Und das ist mein Antrieb, zu gucken, dass es nicht nur theoretisch in Gesetzen drin steht, sondern praktisch bei den Leuten ankommt.
Sie haben es gesagt, das hat lange gedauert und kaum jemand hat es je wieder so offen gesagt wie Andi Scheuer 2016. Damals meinte er, das Schlimmste sei ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, denn den kriegen wir nie wieder los. Mhm. Ist das auch ein Grund, warum man Geflüchtete eben lange Zeit nicht so schnell in Arbeit gebracht hat, dass es dann keine Empörung gibt, wenn man die wieder aus Strukturen rausreißt, wenn dann eben doch ein negativer Aufenthaltsbescheid kommt?
Ich glaube ehrlicherweise, dass wir unfassbar lange Verfahren haben in Deutschland und auch unfassbar lange Asylverfahren. Und das in Richtung positive Entscheide, aber auch negative Entscheide. Und das ist für Menschen nicht gut. Und zwar in beide Richtungen nicht gut. Wenn man Menschen suggeriert, du darfst bleiben und ich mir schon anfange, hier ein Leben aufzubauen und ich darf aber eigentlich gar nicht bleiben, dann ist das mega traumatisierend für Leute. Ich habe das ja selber auch erlebt, jahrelang in so einem Schwebezustand zu sein. Und auf der anderen Seite Leuten so lange was zuzumuten, die perspektivisch aber eh bleiben dürfen auch. Ja, also beides ist ein Problem in beide Richtungen. Man muss schnelle Verfahren haben, um eine Klarheit für die Menschen zu schaffen und auch die ganzen Strukturen drumherum. Leute, die dann beispielsweise wie ein Unternehmen oder ein Fußballverein, die Leute gewöhnen sich aneinander. Und es gibt nichts Dramatischeres, als wenn Leute dann da sind und dann nach ein paar Jahren oder ein paar Monaten dann doch zurückgeführt werden, obwohl sie sich schon integriert haben vor Ort, weil doch ein anderes europäisches Land nach unserer europäischen Gesetzgebung, Dublin-Verfahren, doch zuständig ist. So, das ist dann nicht ein schlimmeres Land, wenn jemand nach Schweden zurückgeführt wird, aber dann hat er hier schon ein paar Jahre gelebt und hat angefangen, sich hier zu Hause zu fühlen. Und das liegt dann teilweise an viel zu langen Verfahren oder ungeklärten Geschichten und so weiter. Und ich glaube, das sind so Härten, die keine Seite danach vollziehen kann. Und auch dafür glaube ich, dass es schnelle Verfahren braucht. Aus der politischen Sphäre werden schnelle Asylverfahren nur für die negativen Bescheide formuliert. Und ich glaube, man braucht für alle Prozesse schnellere Verfahren, damit ich schneller anfangen kann zu arbeiten, Teil zu sein, hier zu leben, mich zu erholen, was auch immer es ist sozusagen.
Ja. Ich glaube, mittlerweile in der Politik ist, glaube ich, jedem klar, dass nicht jede Person, die zu uns kommt, hier bleiben kann. Das ist, glaube ich, auch den Grünen klar mittlerweile. Es geht ja im Ampel-Koalitionsvertrag steht eine Rückführungsoffensive beispielsweise drin. Ein Feedback, was wir immer wieder erleben, wenn wir so ein Thema bei uns bei dir da oben haben, ist, die Grünen machen jetzt rechte Politik, die Grünen schieben ab. Wenn man sagt, okay, man will sich, haben wir eben gesagt, im Idealfall positioniert man sich wieder ein bisschen weiter links im Spektrum. Wie vermittelt man der Wählerbasis, dass das auch dazugehört?
Das ist, glaube ich, genau die Herausforderung, die da ist. Weil, ich meine, ich bin zum Beispiel jemand, der ja als Ministerin, als Exekutive sich an geltendem Recht hält. So, und natürlich aber auch im Vorfeld, wenn bestimmte Prozesse anstehen, versuchen, Recht mit zu beeinflussen, Recht zu schaffen. Und es gibt aber bestimmte Sachen, da habe ich gar keine Handlungsoption, weil das ist geltendes Recht. Ich nehme jetzt beispielsweise letztes Jahr. Viele können sich vielleicht an die Debatte gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, erinnern. Das haben wir heiß und heftig diskutiert und ich habe mich auch auf dem Grünen Parteitag gestellt und habe gesagt, ich finde die Regelungen, die da drin sind, die teile ich politisch nicht und ich finde sie falsch und so weiter und so fort. Aber ich habe keine gesellschaftliche Mehrheit dafür gehabt und keine parteipolitische Mehrheit dafür gehabt. Und auch in der Politiklandschaft in Europa gab es dafür keine Mehrheit. Man hat es beschlossen. Das ist dramatisch, dass man dann seine eigenen Überzeugungen nicht mehrheitsfähig machen kann, dann für einen selbst und für viele Menschen dann auch. Aber das ist jetzt Realität. Und dann ist man als jemand, der zum Beispiel wie ich in der Exekutive ist, daran gehalten,
das muss man umsetzen.
Und dazu gehört, und auch schon unabhängig von GEAS, wir haben ein Aufenthaltsrecht, das vorsieht, Menschen können bleiben und Menschen können gehen. Das kann man richtig oder falsch finden, aber die Entscheidung habe ich für mich schon lange getroffen. Wenn ich Politik mache, dann heißt es, die guten Dinge gestalten zu können, aber auch die Härten mitzunehmen. Und ich nehme mal das Thema Rückführung. Das ist natürlich ein hartes Thema. Das ist für mich persönlich ein hartes Thema. Und das ist aber natürlich auch ein hartes Thema, weil es geht um nichts anderes, als dass Menschen zurückgeführt werden können. Ich habe nicht so eine große Empathie, sage ich offen und ehrlich, bei krassen Straftätern oder Extremisten oder Islamisten oder sonst was. Da ist meine Empathie nicht vorhanden. Das will ich offen und ehrlich sagen. Aber es gibt Menschen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben. Und das ist ein Großteil derer, die zurückgeführt werden. So, und bei denjenigen haben wir aber in Schleswig-Holstein immer die Maßgabe, freiwillige Ausreise vor zwangsweiser Rückführung. Und da kann man sagen, das finde ich falsch, dass du das überhaupt aussprichst, aber das ist die Realität. Es gibt Gericht, es gibt Gerichtsentscheidungen, es gibt eine BAMF-Entscheidung darüber, ob jemand bleiben kann oder nicht. Das ist die Realität, in der man ist. Und die Frage ist, glaube ich, wie gestaltet man das? Und da haben wir einen Fokus in Schleswig-Holstein auf freiwillige Ausreisen zu.
Sie haben es gerade angesprochen, Straftäter, soll man die wieder nach Afghanistan und Syrien auch zurückführen?
Es passiert schon, dass das in Afghanistan ja schon der Fall war und das Bundesinnenministerium beispielsweise in allen Ländern nachgefragt hat, welche Personen passen in dieses Profil und das wurde in allen Ländern abgefragt und die hat man dann zurückgeführt dahin. So, und ich glaube, dass die Frage aus meiner Perspektive eben so ist, dass man das nicht grundsätzlich diskutieren darf. Also bei Leuten, die sich nichts zu Schulden lassen kommen haben, bis auf hier neues Leben aufbauen zu wollen. So. Und dass mein politischer Fokus und auch Energie sich nicht auf Straftäter fokussiert, das sage ich offen und ehrlich.
Dann gehen wir weiter auf die nächste Maßnahme.
Mhm. Die Schule ist vorbei. Und dann? Manche wollen direkt an die Uni, andere eine Ausbildung starten. Oder erst einmal das berühmte Gap Year in Australien machen. Aber vielleicht sieht es in Zukunft ganz anders aus. Seit Jahren wird immer wieder über ein sogenanntes verpflichtendes Gesellschaftsjahr gesprochen. Quasi eine Erweiterung der derzeit ausgesetzten Wehrpflicht. Während der Vorschlag zu Beginn hauptsächlich in CDU-Kreisen gefordert wurde, gibt es nun auch aus anderen Parteien immer mehr Zuspruch.
Bei ihrer zweiten Maßnahme war ich tatsächlich sehr erstaunt. Denn sie wollen gerne ein Gesellschaftsjahr einführen. Mhm. Und das ist eigentlich, wir haben es gerade schon gehört, mit der CDU verbunden. Die haben das in ihrem Grundsatzprogramm gefordert. Carsten Linnemann war hier, hat das auch mitgebracht. Mhm. Und von den Grünen gab es da viel Gegenrede. Zum Beispiel Emilia Fest hat da sehr emotional im Bundestag gegengesprochen. Hat bei Ihnen da so ein bisschen die Zusammenarbeit mit der CDU in Schleswig-Holstein abgefärbt?
Nee, überhaupt nicht. Das hat gar nichts mit der CDU zu tun. Sondern, dass die gesamtgesellschaftliche Debatte sich ja erstmal nicht nur auf ein Gesellschaftsjahr fokussiert hat, sondern vor allem auf eine Wehrpflicht. So, die wieder einzuführen. Und ich habe immer gesagt, aus grüner Perspektive ist es wichtig, auch eine Alternative politisch anzubieten. Und dann lass uns doch viel eher ein Gesellschaftsjahr diskutieren, auch in Bereichen, das, was früher Zivi war am Ende des Tages, Zivildienst, den man geleistet hat. Und ich finde diese Frage halt total höchst spannend. Und ich kriege dafür nur Kritik aus meiner eigenen Partei. Es ist nicht so, als würde es jemand feiern oder so. Die sagen alle irgendwie, du nervst mit diesem Vorschlag oder dass du das irgendwie positiv bewertest. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft sehr für sich leben, dass jeder so ein bisschen für sich lebt und dass wir manchmal nicht so eine gemeinschaftliche Verantwortung füreinander empfinden. Und deswegen finde ich die Idee sympathisch, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen, die zum Beispiel einen Zivildienst gemacht haben, also wenn ich mich jetzt nur auf den Bereich fokussiere, was so gesellschaftliche Verpflichtungen angeht, das hat was mit Leuten gemacht. Man geht in einen Raum, in eine Sphäre, mit der man vorher nichts zu tun hatte, in einem Altenheim, in irgendwelchen anderen Räumen, in denen man dann unterwegs ist. Und ich beispielsweise war nicht verpflichtet, als Frau in meiner Generation das zu machen. Das hörte dann, glaube ich, auch, ich glaube, meine Generation war die erste, die sozusagen weder mehr Zivi noch die Wehrpflicht hatte. Aber ich fand, dass die meisten, die dann sozusagen älter waren als ich und davon berichtet haben, total viel davon mitgenommen haben. Und deswegen finde ich die Idee sympathisch, zu überlegen, kann ich ein Jahr lang was für und innerhalb dieser Gesellschaft zu machen, weil ich glaube, dass einen das unfassbar prägen kann.
Dann spielen wir das mal durch. Also man kommt von der Schule und dann weiß man, okay, egal ob man jetzt Realschulabschluss hat oder Abi hat, jetzt ist erstmal ein Jahr lang, man hat natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit, man weiß, was da auf einen zukommt. In welchen Bereichen zum Beispiel kann man das machen? Ist das wirklich nur so dieses klassisch Soziale oder kann man das noch weiter fassen?
Ich persönlich, mein Beitrag zu dieser Debatte ist gar nicht ein fertiges Konzept zu haben, sondern diese Debatte einmal zu führen und zu sagen, was das für und wieder. Und meine Vorstellung...
Genau. Die beste Idee, die beste Möglichkeit, eine Vorstellung zu etablieren.
Meine Vorstellung ist tatsächlich vor allem in sozialen Einrichtungen, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen zu sehen, was passiert in einer Kita, was passiert in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, was passiert in einer Wohngruppe, was passiert in einem Pflegeheim, dass das alles Sachen sind. Das sind keine negativen Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen. Und dann sind das auch noch Bereiche, in denen uns total viele Menschen fehlen, die in diesen Bereichen arbeiten wollen. Und viele haben gar keine Berührungspunkte damit und entscheiden sich deshalb nicht dafür. Mhm. Und das sage ich natürlich auch als Sozialministerin in Schleswig-Holstein, die jeden Tag mit Menschen aus diesen Bereichen unterwegs sind. Und ich habe einfach einen krassen Respekt davor, wie viele Menschen in diesen Bereichen unterwegs sind. Und es ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man dann irgendwie, so wie ich, 31 Jahre alt ist und sagt, die jüngere Generation sollen das mal machen. Aber ich weiß nicht, ich habe manchmal einfach eine große Befürchtung davor, dass wir uns auseinanderleben als Gesellschaft und dass das Moment sein können, man ist eh gerade suchend als junger Mensch und guckt irgendwie, wo will ich hin. Das soll ja keine Bestrafung sein. Also es wird so oft diskutiert, als wäre das eine Bestrafung, sich mal die Frage zu stellen, ob man vielleicht ein Jahr lang was für eine Gesellschaft machen soll. Das soll nicht eine Bestrafung an genau diese Generation sein, weil die jetzt irgendwie scheiße war und die muss das jetzt mal machen. So denke ich das gar nicht, sondern ich denke mir einfach, man könnte das doch ansetzen bei einer neuen Generation, welches ja auch immer man dann nimmt und sagt, irgendwie vielleicht würde uns das zusammenführen, wenn eine junge Person mit jemand, der im Rentenalter da ist, zusammenkommt und man sich austauscht und hilft und unterstützt und merkt so, okay, das ist irgendwie krass, was die für diese Gesellschaft geleistet haben. Ich leiste jetzt auch was und danach arbeite ich 45 Jahre in irgendeinem Betrieb. So, herzlichen Glückwunsch. So.
Welchen Faktor spielt die Idee auch, dass vielleicht aus gewissen gesellschaftlichen Gruppen oder Stadtteilen auf einmal Leute dann da zusammentreffen würden. Ist das auch vielleicht irgendwie eine Form von integrativer Idee? Ja. Also, dass man sagt, ich kann in Berlin, Neukölln und Prenzlauer Berg, die Kids würden sich vielleicht nicht so viel begegnen im Alltag, auch wenn es jetzt nicht so weit weg ist, aber ist das auch eine Idee?
Ich finde das total wichtig, weil ich wirklich das Gefühl habe, wir haben ganz wenig Momente, wo wir mit Leuten zusammenkommen, die wir uns nicht mehr aussuchen. Wir haben vielleicht Schule als gemeinsamen Ort. Wenn ich nicht gerade bei einer bestimmten Schule bin, da wo alle irgendwie den gleichen Abschluss machen oder sonst was. Ich sag's mal aus meiner Perspektive. Ich war an einer Gesamtschule, da waren von bis alle gesellschaftlichen Schichten, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Und das war ein krasser sozialer Ort für mich. Und ich habe alles dort miterlebt und mitgesehen. So. Und ich habe das Gefühl, umso mehr ich mich von Schule entfernt habe, umso weniger divers wurde es eigentlich. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir zu sehr, und zwar jede Bubble für sich, ein bisschen zu doll in der eigenen Bubble auch unterwegs ist und wir aus der Zeitung, aus Social Media und sonst wo irgendwie nur noch andere Leute wahrnehmen. So ein Jahr rettet auch nicht die gesamte Gesellschaft und die Welt und so weiter. Das kann ein Puzzleteil sein. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich auch wiederum, alles ist auch nicht so furchtbar, wie man denkt, weil ich nehme jetzt mal Schleswig-Holstein, 43% der Menschen in Schleswig-Holstein engagieren sich ehrenamtlich. So, und das ist eine krasse hohe Zahl. So, und
ist auch mehr als der Durchschnitt in Deutschland. Was sagen Sie Kids, die sagen, das spinnt's ja wohl, ich will nach dem Abi jetzt wirklich erstmal, keine Ahnung, irgendwie, vielleicht habe ich eine geile Idee für ein Startup oder ich will dann vielleicht wirklich das Klischee-Jahr in Australien machen, so. Wie kannst du es wagen, mir zu sagen, was ich da machen muss?
Ja, und ich glaube, das ist aber so ein bisschen die Frage, die man sich halt so, ja, stellen kann und muss so. Ich habe immer ein Verständnis von Gesellschaft gehabt, dass wir auch ein Stück weit füreinander da sind. So, und füreinander versuchen, in einer Welt zu leben, in der, ja, man versucht, dass die Dinge hinhauen, so. Und das ist genau das, was ich meine, mit, dass ich das Gefühl habe und gar nicht jetzt irgendwie mit Generationen, die jünger sind, als ich angefangen, sondern dass ich glaube, dass wir immer mehr in eine Gesellschaft hineindriften, wo jeder sich selbst am nächsten ist. Und ich würde das gerne in irgendeiner Form aufdrücken. Mhm. Vielleicht ist diese Antwort nicht die richtige. Kann sein, dass es eine Schnapsidee und Scheißidee ist, so. Aber ich fände es cool, das mal durchzudenken und zu überlegen, kann uns das nicht zusammen, stärker zusammenführen.
Die Grüne Jugend Schleswig-Holstein ist von ihrem Vorschlag ja regelrecht entsetzt gewesen, hat gesagt, die Forderung von Aminata Touré nach einem Gesellschaftsjahr ist fernab der Lebensrealität junger Menschen und lenkt von politischen Problemen ab, statt sie zu lösen. Wovon lenken sie ab?
Weiß ich nicht. So. Ist ja auch in Ordnung, wenn die das so sehen. Ich habe das ja mit denen auch diskutiert. So. Und die waren dann auch ganz erzürnt. Und das ist auch okay, wenn die das sind. Ich bleib dabei, dass ich glaube, dass es einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Und ich glaube nicht, dass man nur verliert, wenn man etwas gibt.
Realistisch gesehen muss man ja dann erstmal überlegen, da muss man auch was für kriegen. Wie viel Geld würde man dafür kriegen? Würde man da den Mindestlohn für kriegen?
Auch das, wie gesagt, da kann man ja überlegen, wie hat man das damals gemacht, beispielsweise beim Zivildienst.
Aber richtig orientiert wenig man, Geld gekriegt.
So, orientiert man das da dran? Will man das höher orientieren? Fallen andere Kosten, die anstehen, dafür weg? Ist man bereit dazu, das zu priorisieren und zu sagen, da sollen Leute so und so viel Geld mindestens für bekommen? So, ich finde, das kann man ja diskutieren. So, und mir geht es mehr als darum, dass man jetzt ein fertiges Konzept hat, zu sagen, lass es uns mal diskutieren und sagen, was sind die Für und Wider dafür? Das, finde ich, braucht man manchmal in der Gesellschaft, das zu diskutieren und zu sagen, wollen wir das oder nicht, und das werden wir dann sehen. Und ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man erst zum Ende der Debatte eintaucht und sagt so, oh, was passiert hier?
Aber ich glaube schon, dass man das irgendwie ganzheitlich denken muss, weil wir haben da mal eine tiefere Recherche zu gemacht und das ist wahnsinnig komplex. Also es bräuchte eine Grundgesetzänderung dafür, das heißt eine absolute Mehrheit würde noch nicht mal reichen, es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit dafür. Dann müsste ein behördlicher Apparat aufgebaut werden, um das Ganze zu betreuen. Also es wäre umständlich, würde viel Bürokratie schaffen und es wäre sehr teuer. Steht da Kosten und Nutzen im Verhältnis?
Das würde man sich dann ja angucken. So, das würde man dann ja sehen. So, wir haben, glaube ich, viele Strukturen, die keinen Sinn machen. Also mir fallen viele andere.
Aber da will man sich ja nicht dran orientieren.
Ja, nee, ich will damit sagen, die könnten auch wegfallen. So, also wenn man sagt, es ist teuer, dann lass uns irgendeinen anderen bürokratischen Wahnsinn, den wir aufgebaut haben, dafür wegfallen lassen. Ich finde, das ist so ein bisschen inspirationslos zu sagen, ja, das geht aber nicht, das wollen wir. Das ist so typisch deutsch halt einfach, auch immer dann wieder zu sagen, warum 35.000 Sachen nicht gehen. So. Und mit der Logik kommt man, glaube ich, nicht voran. Und ich persönlich sage einfach, ich finde, das ist eine gute Idee, das einmal zumindest in der Gesellschaft zu debattieren. Und ich finde das auch total gut. Ich finde auch gut, dass die Grüne Jugend direkt gesagt hat, ich finde das nicht in Ordnung. und 15 Leute gesagt haben, was sie daran falsch finden, weil das sind ja Debatten. Ich finde, das gehört zu einer Demokratie dazu, dass man Ideen austauscht. Und ich habe ja auch nicht die Macht, die Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, um zu sagen, wir ziehen das hier jetzt einfach durch. So, ne? Aber so entsteht ja Veränderung durch Debatten.
Das bräuchte auf jeden Fall einen breiten, auch Parteikonsens, um das umzusetzen. Wir gehen mal auf die letzte Maßnahme und auch darum gibt es aktuell große Debatten.
In den Schulen regnet es rein. Straßen und Brücken müssen dringend saniert werden und bei der Bahn herrscht Chaos. Gefühlt fehlt in Deutschland überall das Geld. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sagt, der Investitionsrückstand in Deutschland beträgt aktuell 186 Milliarden Euro. Über die Hälfte davon betrifft Straßen und Schulen. Nur woher soll das Geld kommen? In den letzten Monaten wird deshalb wieder intensiv über eine mögliche Reformierung der Schuldenbremse diskutiert, um die öffentlichen Haushalte zu stärken und vor allem die Kommunen handlungsfähig zu machen.
Ich habe in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass es in Deutschland immer nur ums Geld geht. Also ob es um kaputte Schulen geht, ob es um marode Brücken geht, Straßen sind kaputt, der Wirtschaft fehlt Geld für die Transformation. Am Ende sind wir irgendwie immer beim Geld.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so, weil es so ist. Also ich kann das aus meinem Regierungsalltag sagen. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren in einer Regierung und wir haben regelmäßige Haushaltsverhandlungen. Es gab genau eine Haushaltsverhandlung, wo wir noch Mittel zur Verfügung hatten, um zu gestalten. Und seitdem sparen wir. So, und das heißt, dadurch, dass man halt Vorgaben hat und einen bestimmten Rahmen erfüllen muss und so weiter und so fort. Und das heißt, wir müssen sparen, wir müssen uns in einem Schuldenrahmen sozusagen bewegen und dadurch werden Dinge ja nicht besser, sondern eine Tendenz schlechter und teurer für die Zukunft. Und dann hast du halt so einen riesen Investitionsstau, wie wir ihn in Deutschland haben und in Schleswig-Holstein eben auch haben. Und deswegen finde ich es total gut, dass auch CDU-Ministerpräsidenten, zum Beispiel auch aus Schleswig-Holstein oder aber auch aus Berlin, und ich glaube, Henrik Wüst hat sich dazu auch schon mal verhalten, dass man sich die Frage stellt, okay, im Bund muss mit der nächsten Bundestagswahl einmal die Frage gestellt werden, wie wollen wir uns da vernünftig und richtig aufstellen, um handlungsfähig zu sein als Deutschland.
Ja, ich glaube auch das Wort Schuldenbremse wurde so oft gesagt in der letzten Zeit im politischen Diskurs, das kann man schon kaum noch hören.
Ja.
Vielleicht einmal eine kurze Erinnerung, 2009 ist die mit den Stimmen von CDU und SPD im Grundgesetz auch verankert worden. Damals hatten die noch so viele Stimmen, dass das ging. Und jetzt dreht sich der Wind ein bisschen. Die SPD ist ja eh schon von abgerückt und sagt, wir brauchen eine Reform. Und selbst aus der CDU, Sie haben es gerade schon gesagt, sowohl Ihr Ministerpräsident Dani Günther, aber auch Kai Wegner in Berlin hat das sehr offensiv gesagt. Ich glaube, Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt hat es auch schon gesagt. Ich glaube, Dani Günther hat gesagt, wir brauchen einen Anpassungspfad für Notlagen.
Ja.
Jetzt reden wir als dritte Maßnahme darüber, was Ihr Anpassungspfad wäre für die Schuldenbremse und wie wir in Deutschland wirklich auch Kommunen wieder stärken können. Was wäre da erstmal das Wichtigste? Wo, sagen Sie, da müssen wir jetzt anfangen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Investition in Schule, Kitas, Straßen, Verkehrspolitik, also all das, was uns als Staat handlungsfähig macht und da, wo man das Gefühl hat, ich lebe in einem Staat, der funktioniert. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass das alles funktioniert, saniert ist und auch darauf ausgerichtet ist, dass wir in einer Klimakrise leben und vernünftig gedämmt ist und so weiter und so weiter. Also all diese Fragen, Investitionsgeschichten. Und dann gibt es immer, wenn man sich so einen Haushalt anguckt, noch andere Mittel, die relevant sind. Und das sind so laufende Kosten für bestimmte Strukturen. Und ich als Kita-Ministerin zum Beispiel sehe dann natürlich, Schleswig-Holstein hat Haushalt von ungefähr 16 Milliarden Euro. Davon sind ungefähr 700 Millionen Euro Kita. So, ich verantworte knapp 3 Milliarden Euro von diesem Gesamthaushalt.
Das ist viel Geld.
Genau, das ist super viel Geld. Aber es ist gar nicht so viel Gestaltungsgeld tatsächlich. So, die größte Gestaltung, die ich habe, ist Kita-Politik mit rund 700 Millionen Euro. Was total wichtig ist für all die Kids in Schleswig-Holstein und für die über 1850 Kitas, die wir haben. So, und das heißt, wir haben uns zum Beispiel in Schleswig-Holstein dazu entschieden, wir sparen nicht bei Kita, sondern packen Geld drauf. Obwohl wir in einer Haushaltskrise sind. Wir sparen aber dann in anderen Bereichen.
Wo zum Beispiel?
Wir sparen beispielsweise an der Verkehrspolitik. So,
die Straße wird nicht mehr neu gemacht.
Das war sozusagen in der Planung. Das waren Investitionsmaßnahmen, die man geplant hat und die man dann einspart dann an der Stelle und dann nicht auf den Weg bringt. Oder zum Beispiel in anderen Bereichen, also zum Beispiel, wenn wir eine Justizreform jetzt in Schleswig-Holstein werden wir auf den Weg bringen und bestimmte Standorte zusammentun, weil wir uns das nicht leisten können. Und das liegt alles daran, dass wir nicht genügend Geld haben, um alle Dinge zeitgleich zu machen. Das heißt, nicht nur Investitionskosten für Gebäude und so weiter, sondern auch für Maßnahmen, die inhaltlich wichtig sind, wie mehr Geld für Kinder in Kitas auszugeben oder für Schule und mehr Lehrkräfte oder für mehr soziale Gerechtigkeit. Also für all diese Sachen haben wir kaum Geld oder beispielsweise für mehr Deiche in Schleswig-Holstein, weil wir genau auch selber natürlich irgendwie vor knapp einem Jahr eine Hochwassersituation hatten an der Ostsee, die dramatisch war. So, also das sind alles so Sachen, da wo unsere aktuelle Schuldenregelung uns nur ermöglicht, wenn das Wasser in der Stadt ist, darf ich einen Kredit aufnehmen, aber ich darf nicht Maßnahmen vorher über einen Kredit auf den Weg bringen, um die Krise zu verhindern, um das mal so ein bisschen plastisch darzustellen.
Es muss eine unvorhergesehene Krise sein.
Genau.
Das ist auch schon ein bisschen wild. Also eine Klimakrise beispielsweise, die sich langsam anbahnt, die man sehen kann, ist halt keine unvorhersehbare Krise.
Genau.
Also in der Form. Sie haben es gerade eben gesagt, der Haushalt von Schleswig-Holstein 10-mal würde nicht reichen, um den Investitionsstau der Kommunen einzudämmen, was halt wirklich viel Geld ist. Wir haben es gerade im Einspiel gehört, 186 Milliarden Euro. Jetzt gleichzeitig ist es ja so, wird Menschen in Deutschland genug erklärt, wie das mit der Kohle funktioniert? Also das beste Beispiel, was ich immer gehört habe, für die Schulen ist kein Geld da, aber auch für die Bundeswehr ist auf einmal 100 Milliarden Euro da. Und dann kann man den Leuten ja sagen, ja, das ist ein Sondervermögen, das kommt nicht aus dem Haushalt. Aber am Ende merken die, da wurde auf einmal Geld hergezaubert.
Ja, total. Ja, also der Haushalt, also dazu kann man eine gesamte Folge machen und muss man, glaube ich, plastisch darstellen, weil man sozusagen die Systematik, wie ein öffentlicher Haushalt funktioniert, was man damit finanzieren darf und was nicht, was immer schon eingepreist ist, was laufende Kosten sind, die auch noch teurer werden im Laufe der Zeit, das muss man einmal darstellen und deutlich machen, dass es natürlich nicht so ist, dass kein Geld für Schule ausgegeben wird. Ich nehme jetzt mal den Haushalt von Schleswig-Holstein. Die beiden Ressorts, die am meisten Geld sozusagen kosten, ist das Bildungsministerium und das Sozialministerium. Wir haben die größten Etats. Das heißt, es ist eine Priorisierung, die da ist, die aber auch politisch gewollt ist und die wir auch erfüllen müssen. Wir haben Bundesgesetze, da wo wir gar nicht die Option haben zu sagen, wollen wir es machen oder nicht, sondern wir müssen das tun. So, und das finde ich auch richtig. So, aber die Frage ist, was schafft man sozusagen über den Durst hinaus? Wo kann man noch gestalten und wo sind größere Bedarfe als vor 5 oder 10 Jahren, die ich auch finanziell abdecken muss? So, und das schaffen wir derzeitig gerade nicht. Wir schaffen sozusagen so Basics, aber darüber hinaus mit all den Herausforderungen, die da sind, sind schwierig zu meistern. Und deswegen muss man eine Regelung schaffen, die diese Flexibilität ermöglicht. Und ich will aber trotzdem auch sagen, weil ich glaube, bei vielen ist es immer so, Linke wollen immer einfach mehr Geld ausgeben und nicht mehr aufs Geld achten. So
erstmal erwirtschaften. So.
So, genau. So. Und das stimmt natürlich auch, dass das so ist. Und es geht nicht darum, dass es egal ist, ob man Schulden macht oder so. Es muss immer noch vernünftige, öffentliche, staatliche Haushalte geben. Weil die Logik, dass das überhaupt kam, war ja, weil man das Geld gefühlt so ein bisschen aus dem Fenster rausgeworfen hat. Das war der Eindruck, der da war. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich anzugucken, dass man immer noch vernünftig haushaltet, weil es geht immer am Ende des Tages darum, dass künftige Generationen diesen Schuldenberg irgendwie auch abbauen können. Und ich finde, da hat zum Beispiel die FDP einen sehr legitimen Punkt, weil sie das ja mal nach vorne tragen. Und auf der anderen Seite können wir nicht nur des Sparens willen nur sparen und dann sozusagen die Zukunft damit überlassen. Du hast zwar sozusagen vernünftigen Haushalt, aber deine Straßen sind marode und deine Schule stinkt leider. So,
sind ja auch irgendwie Schulden, ne, die man halt Leuten aufdrückt. Die Frage ist jetzt, würden Sie am liebsten die Schuldenbremse komplett abschaffen oder reformieren?
Reformieren. So,
in welcher Form?
So reformieren, dass man vor allem auch Kredite leichter ermöglichen kann, um in die Zukunft zu investieren und dass man nicht erst darauf warten muss, dass die Krise passiert ist, weil wir sonst nur reaktiv unterwegs sind. So, und das überlasse ich aber gerne Haushältern und Finanzern und auch diejenigen, die sich mit verfassungsrechtlichen Fragen auseinandersetzen, wie sowas dann zu gestalten ist in einer konkreten Gesetzesformulierung. Aber da eine Flexibilität hinzubekommen, die sich ein bisschen entfernt von der Logik, die wir damals hatten, als man sie eingeführt hat. Und ich glaube ehrlicherweise, es wird kein Weg dran vorbeiführen, als dass das auch kommt. Also davon bin ich irgendwie wirklich überzeugt, dass alle in den Ländern und im Bund merken, it's not working.
So. Das ist auch ein bisschen zynisch, wenn man überlegt, ja, wahrscheinlich wird es eine unionsgeführte Regierung wieder abgeschafft werden. Und gleichzeitig zerlegt sich gerade die Ampel im Hier und Jetzt deswegen.
Ich glaube nicht, dass sie komplett abgeschafft wird, sondern dass sie eher reformiert wird. Und da ist ja der größte Bremser ehrlicherweise auch die FDP. Und die CDU wird aus macht- und taktpolitischen Erwägungen natürlich der Ampel jetzt nicht helfen. So, das wird sie nicht machen.
Ja, aber aus den Ländern kommen die, also ich meine, ja, wenn man es mal ein bisschen deutlich sagt, ist, dass sie da einige Leute in den Ländern sitzen, die merken, sie können gewisse Wahlversprechen nicht halten, wenn da nicht mehr Geld reinkommt.
So ist es.
So. Was ich spannend finde, ist, es gab ja früher mal eine Idee, dass man sagt, okay, laufende Kosten, dafür werden keine Schulden aufgenommen, aber Zukunftsinvestitionen, die müssen über Kredite ermöglicht werden, weil im Endeffekt, sonst zahlt man drauf. Dann ist halt dreimal Hochwasser im Jahr oder dreimal Jahrhundert Hochwasser im Jahr und dann zahlt man drauf. Ist das eine Idee? Wie?
Genau, das ist genau die Logik, die die meisten, die sich für eine reformierte Schuldenregel aussprechen, im Sinn haben, sowas zu ermöglichen. Weil, und die laufenden Kosten sind genau die Sachen, die ich zum Beispiel angesprochen habe, wie im Kita-Bereich beispielsweise, Personalkosten dann zu finanzieren oder Frauenhäuser, die wir finanzieren und da, wo Personalkosten übernommen werden oder Lehrkräfte oder Polizei, Justiz, so all diese Strukturen, da wo wir ja auch alle nicht sagen, niemand setzt sich, glaube ich, hin und sagt, nee, ist okay, wenn wir jetzt nicht genügend Menschen im Sicherheitsbereich haben oder in der Schule oder in der Kita oder sonst was, weil das merke ich dann ja auch im Alltag, wenn ich mich weniger sicher fühle, wenn meine Kita nicht aufhat oder die Bildung in der Schule nicht funktioniert. Ne? Also deswegen, wir dürfen bei diesen Grundsatzfragen keine Abwägungen treffen, ob wir es machen wollen oder nicht. So.
Ist Politik oft zu kurzsichtig?
Ich glaube, Politik kann kurzsichtig sein, sie ist aber nicht grundsätzlich immer nur kurzsichtig. Also dem Eindruck würde ich widersprechen, dass alle immer nur in 5-Jahres-Logik auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene, auf Bundesebene, das ist ja mal 4 Jahre eine Legislatur. Das würde ich nicht behaupten. Wir haben jetzt zum Beispiel uns auch hingesetzt und gesagt, wir müssen uns jetzt die Haushaltspolitik bis 2030 angucken und so sparen und uns so aufstellen, dass es für die nächsten Jahre eben funktioniert. Wohl wissen, dass wir gegebenenfalls gar nicht mehr in der Regierung sind. So. Aber dass ich kann für mich nur sagen, ich empfinde die Verantwortung nicht nur für die Zeit, in der ich Politik mache, sondern darüber hinaus. Wenn Politik so ist und so kann Politik sein und einige Politikerinnen agieren auch genauso, dann ist es scheiße. So, weil dann muss jede nachkommende Regierung sich erstmal angucken, was, das hast du mir hinterlassen? So, das war super kurzfristig und kurzsichtig und das ist ja nicht nur nervig für diejenige Person, die danach darauf folgt, sondern für die Leute, die sozusagen von dieser Politik dann betroffen sind.
Wir sind am Ende angekommen, aber ich würde gerne noch einen kurzen Ausblick wagen. Bei Ihnen in der Partei ist halt, wir haben drüber gesprochen, gerade viel im Wandel. Wenn Sie einen Wunsch an die Kolleginnen und Kollegen in der Partei hätten, was wäre das?
Dass wir uns zusammenraufen und den Leuten draußen deutlich erklären, wofür wir stehen und dass es erkennbar ist und dass man uns wieder gerne wählt und uns glaubt.
Also eine gewisse Form von Ehrlichkeit?
Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass wir ehrlich sind, aber ich glaube, dass unsere Glaubwürdigkeit irgendwie gelitten hat in den letzten Monaten und Jahren.
Sie ahnen es, wenn Sie schon mal eine Folge von unserem Podcast gehört haben. Ganz am Ende brauchen wir immer einen Song von Ihnen. Folgendes Szenario. Der nächste Grünen-Parteitag steht an. Der wird wichtig.
Ja. Und ist mein Geburtstag auch noch.
Und noch Ihr Geburtstag. Passt ja perfekt, weil Sie können sich jetzt einen Song aussuchen, der vor der Veranstaltung für alle zur Eröffnung gespielt wird. Welcher wäre das?
Ich habe gerade sofort Beyoncé Texas Hold'em irgendwie im Ohr gehabt.
Geiler Song. Damit gehen wir raus. Danke, dass Sie dabei waren. This ain't Texas. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hex und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungsparteien.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre! Ah! Hier ist alles voll Blut. Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.